You're my heartbeat, my silent drum, that is kicking me till I'm numb. Moin moin, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Johannes Ungerau und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze hier heute mit Sebastian Fässer bei ihm im Büro von Fässer Immobilien und wir möchten heute ein bisschen drüber sprechen, über das Thema der Immobilien als Kapitalanlage, denn auch gerade, denke ich, für viele der Zuhörer hier ist es so, dass sie vielleicht Unternehmer sind oder selbstständig sind oder Unternehmer werden möchten und ja, sich vielleicht auch ein physisches Produktbusiness aufbauen möchten. Darüber sprechen wir auch hier sehr häufig im Podcast. Und mein Plan ist es zum Beispiel, und ich weiß auch, dass es der Plan von vielen anderen ist, sich eine wirklich richtig große Marke aufzubauen mit einer riesigen Produktpalette und ja, diese dann einfach nach einigen Jahren auch zu verkaufen, um dann wiederum die Gewinne aus dem Verkauf persönlich zu investieren, unter anderem natürlich zum Beispiel in Immobilien. Und deswegen bin ich froh, dass ich heute den Sebastian Fässer hier als Experten da habe und dass du mir zugesagt hast, Sebastian.
Wir sitzen ja auch sehr gerne.
Gerade zusammen im Büro. Erzähl gerne mal ein bisschen über dich, wer du so bist, was du so machst.
Wer bin ich, was mache ich? Das weiß ich meistens selber nicht. Also ich bin Sebastian Fässer, ich bin Immobilienmakler, bin 39 Jahre alt, führe ein größeres Büro in Hannover mit 11 Mitarbeitern und 3 Azubis. Ich bin Sachverständiger für Immobilienbewertungen hier von der IHK. Und ich bin seit 17 Jahren Makler, bin gelernter Bankkaufmann und finde einfach Immobilien die spannendste und sexyste Anlage der Welt. Also es ist einfach ein tolles Produkt und deswegen merkt man, glaube ich, auch, dass ich das sehr, sehr leidenschaftlich alles begehe.
Und erzähl ruhig mal ein bisschen von deiner Herkunft. Hat das bei dir schon immer so angefangen, dass du schon als kleines Kind wusstest, ich möchte Immobilien verkaufen? Oder wie hat das bei dir so seinen Lauf gefunden?
Ach, eigentlich gar nicht. Immobilien, also mein erstes Zusammentreffen mit dem Immobilienmakler war, als ich zu Hause ausgezogen bin und eine Wohnung gesucht habe. Da habe ich mir dann eine Mietwohnung bei einem Makler mieten wollen. Und da kam also ein Mann mit so einem Pfeffer- und Salzanzug, ein bisschen schuppigen Haaren. Und ich dachte, oh Gott, Makler sind ja ganz komische Menschen. Und irgendwie bin ich da zufällig reingekommen. Ich habe, wie gesagt, ich habe Bankkaufmann gelernt, habe dann bei der Versicherung gearbeitet, bei der Volksvorsorge und habe dort sehr viel Immobilienfinanzierung gemacht. Und dann war es eben so, dass ich mir immer gesagt habe, weißt du, ich mache die ganze Arbeit, der Makler schließt nur die Tür auf, eigentlich kannst du das auch. Und so bin ich irgendwo in den Maklerbereich reingekommen. Eben klassisch angefangen mit Vermietung und dann irgendwann in den Verkaufsbereich natürlich reingekommen, weil er sich in lohnender Münze natürlich deutlich mehr lohnt. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich ein Ding ist, was mir unglaublich viel Spaß macht, weil es einfach so eine abwechslungsreiche Geschichte ist. Du bist draußen, du sprichst mit Leuten, du siehst jeden Tag neue Leute, du lernst jeden Tag neue Leute kennen, du bist jeden Tag mit neuen Situationen irgendwo konfrontiert und musst darauf reagieren und es ist nie langweilig. Ich könnte also nie so einen, ich nenne es mal Stempeljob machen, Sachbearbeiter mit 3 Stempeln auf dem Tisch, ich würde mir das Leben nehmen.
Ja, ich glaube, so geht es auch gerade hier bei uns im Podcast sehr vielen, weil wir auch so ein bisschen, ich meine, unser Slogan ist so ein bisschen für Querdenker und Visionäre und ich glaube, das sind auch genau dieselben Personen, die uns jetzt auch gerade zuhören, genau die eben, die es auch, glaube ich, ähnlich sehen und auch so einen stumpfen Job nicht unbedingt machen wollen. Und ich finde es auch gerade deswegen spannend, ja.
Ja, also man kann Immobilien auch sehr stumpf machen, wenn ich das so sehe. Es gibt viele Bankenmakler, das ist dann eben, wird dann genauso bearbeitet wie ein normaler Fall irgendwo. Das ist nicht spannend. Also es fängt ja schon an, wie wird das Objekt hereingeholt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dann eben auch die Frage, wie stellst du dich draußen dar? Wir sind so ein bisschen die Guerilla-Marketing-Makler, nenne ich das immer. Wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren haben wir eine Werbung gedreht, die haben wir extra an Halloween rausgebracht, weil Makler ja eigentlich total die seriösen Typen sein sollen. Da haben wir irgendwie Zombies auftauchen lassen. Ich habe auf der einen Seite den Vorteil, dass ein Freund von mir, ein lieber Freund, Alexander Katzentakis, ist Horrorfilmregisseur und auf der anderen Seite ist das Double von Sergeant Abraham Ford von The Walking Dead, ist ein Freund von mir und der war in Deutschland zu dem Zeitpunkt und sieht eben aus wie Sergeant Abraham Ford. Und dann haben wir gesagt, dann schießen wir uns mal den Weg frei, so ein bisschen Volksbanken-Raiffeisenbanken-mäßig, wir schießen uns den Weg frei und haben also ein Makler-Video gedreht, was nicht die Aussage hat, guten Tag, ich bin ja Makler, ich bin seriös, ich bin kompetent und ich mache eine Wertermittlung, sondern die eben mal wirklich so voll auf die Fresse war. Wir haben Leute abgeknallt, wir haben Drohnen eingesetzt, wir haben Abraham Ford da irgendwelche Zombies killen lassen und Ergebnis waren dann, knapp 2 Millionen Klicks bei YouTube und bei Facebook, wo es in erster Linie viral gegangen ist natürlich. Und ja, interessanterweise 50% der Leute fanden es total fürchterlich, 50% der Leute fanden es total toll. Es führte aber dazu, dass ich irgendwann in Hamburg mal unterwegs gewesen bin und ein Typ mir entgegenkam und sagt, Tag Herr Fässer, Sie sind der mit den Videos, Sie sind der mit den Zombies. Total geil. Ich bin der Chef von Remax. Remax ist die größte deutsche Maklerkette. Oder weltweit größte Maklerkette. Ich bin der Chef von Remax für Deutschland und ich wollte Ihnen sagen, ich finde das Ding super. Und das sind so Sachen, die einen natürlich so ein bisschen pushen auch. Klar, es gab aus der Kollegenschaft sehr viel negatives Feedback, aber ganz ehrlich, trotzdem haben 2 Millionen Leute meinen Namen gehört und es gibt keine schlechte Werbung. Selbst Seitenbacher funktioniert.
Mega. Ich habe auch schon häufiger gehört, dass genau diese Kombination 50% mögen das und 50% verabscheuen es, das ist
genau
eigentlich
perfekt. Das genau
dann,
das Richtige.
Genau dann reden
ja.
die Leute über
ja, einen. Eben. Ja, eben. Und es ist eben das Ding, es geht viral. Ne? Es sind, ich denke mir immer wieder irgendwelche Aktionen aus. Ich habe jetzt für die letzte habe ich von meinem Kollegen und von meiner Freundin eine deutliche Absage gekriegt. Ich wollte 3 sexy Mädels body gepainted in die City schicken, die eigentlich nichts großartig anhaben, außer vielleicht so ein Höschen, komplett orange angemalt. Das ist unsere Firmenfarbe. Und hinten steht auf dem Hintern fest, Immobilien, unsere Immobilien sind sexy. Ich habe da sehr viel negativ von meiner Freundin gekriegt, deswegen mache ich das auch nicht. Wenn ich keine Freundin hätte, hätte ich es natürlich gemacht. Und das hat mit Seriosität überhaupt nichts mehr zu tun, aber ganz ehrlich, am Ende werden 300 Milliarden Menschen diese Mädels gesehen haben und gesagt haben, Alter, die waren orange und die waren sexy und da stand Fässer drauf. Und das ist das, was es eigentlich aussagen will. Klar, Seriosität ist was völlig anderes.
Sehr, sehr spannend. Ja, ich würde gerne in dieses ganze Immobilienthema ein bisschen mit dir auch eintauchen. Du hast vorhin gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um sich eine Immobilie auch an Land zu ziehen. Ich würde gerne mal so ein Fallbeispiel einfach in den Raum werfen. Wir haben jetzt den Oliver, der war schon häufiger in unseren Fallbeispielen hier im Podcast auch. Ja. Und der hat jetzt ja erfolgreich die letzten Jahre damit verbracht, sich ein Unternehmen aufzubauen, das er jetzt endlich vor einem Monat erfolgreich auch verkaufen konnte.
Okay.
Für 750.000 Euro. Und er sucht jetzt einfach eine Möglichkeit, dieses Geld anzulegen, damit es halt für ihn arbeitet und hat da jetzt so ein bisschen die Immobilien für sich entdeckt als Thema. Und wie geht er jetzt daran? Er hat überhaupt keine Ahnung von
gar nichts. Also Oliver hätte natürlich verschiedene Möglichkeiten. Erstmal geht Oliver zu dem Banker seines Vertrauens, den man immer lieb haben muss, den man immer kuscheln muss und dem man auch ab und zu Geschenke bringt. Bei sowas gern natürlich eine örtliche Sparkasse, eine örtliche Volksbank, ein gute Beziehungen zum Banker aufbauen. Das sagt ja nicht nur ich, das sagt ja auch hier Alex Fischer,
wie sie alle heißen.
Vorher natürlich auch. So, und jetzt hat er das Ding, er hat 750.000 Euro Cash. Und ich gehe jetzt mal davon aus, er hat keinen Bock, irgendwie Geld nochmal für ein neues Business rauszupusten, sondern er sagt, okay, ich nehme die 750.000 Euro und mache da was mit. So, dann wäre er auf der richtigen Spur zu sagen, ich nehme jetzt ein Darlehen auf und bringe diese 750.000 Euro als Eigenkapital ein. Das kommt jetzt auf seinen Banker an, weil er momentan ja, weiß jetzt nicht, wie das mit seinen laufenden Einnahmen aussieht, das muss der Banker dann beurteilen. Aber sinnvollerweise nimmt er das mit, weiß ich nicht, 50% Eigenkapital oder 30% Eigenkapital. Das heißt, er kauft nicht für 750, sondern er kann sich vielleicht was für 1,5 oder 2 oder 2,5 Millionen Euro kaufen, weil dann ist er auf einem ganz anderen Level, mit dem er arbeiten kann. Auf der einen Seite hat er die Zinsen natürlich, die er steuerlich aber ansetzen kann. Das ist ein interessanter Aspekt. Auf der anderen Seite hat er eine sehr gesunde Finanzierung, weil er mit Eigenkapital rangeht und kriegt deswegen Top-Konditionen bei der Bank, weil eben keine 100 oder 110% Finanzierung im Raum steht. Und er kann eben dann statt 750.000 Euro sich vielleicht 2 oder 3 Wohnungen zu kaufen, kann er sich natürlich irgendwo auch, je nach Region natürlich, vielleicht auch mal das ein oder andere Mehrfamilienhaus kaufen, was er alleine verwalten kann oder was er dann an eine eigene Hausverwaltung rausgibt, wo er aber nicht WEG gebunden ist. WEG bedeutet Wohnungseigentümergemeinschaftsgesetz. Das bedeutet, dass er immer Miteigentümer hätte. Das bedeutet, also bei einer normalen Wohnung hast du das in der Regel. Und dass er eben Hausgeldzahlungen hat, dass er eine Hausverwaltung hat, mit der er das klären muss und solche Sachen. Natürlich ist bei sowas, bei diesem Oliver, immer die Möglichkeit, ein komplettes Mehrfamilienhaus zu kaufen, immer am schönsten. Er hat auf der einen Seite das Mietrisiko dadurch, wenn das ist ein 6-Parteien-Haus, sage ich mal, das Mietrisiko durch 6 geteilt. Wenn einer auszieht, ja, dann zieht eben einer aus, dann hat er aber immer noch 5. Und auf der anderen Seite hat er eben den Vorteil, dass er natürlich auch hier bei diesem Mehrfamilienhaus, wenn es jetzt so weitergeht mit den Immobilienpreisen, noch eine sehr deutliche Wertsteigerung, wenn es in der richtigen Lage ist, mitnehmen kann. Oder dass er eben nochmal Gelder hat, vielleicht ein bisschen was in dem Haus zu sanieren und dadurch aber die Mieten anzuziehen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten in dem Zusammenhang.
Und du sagst jetzt gerade, wenn es mit den Immobilienpreisen so weitergeht, in den letzten Jahren gab es da eine Inflation, was Immobilien angeht. Siehst du das auch noch für die nächsten Jahre, die Entwicklung, dass sie so weitergeht? Oder denkst du, da ist man mittlerweile an so einem Höhepunkt angelangt? Oder kann man das überhaupt nicht sagen?
Also ich habe gesehen, dass Smava mir mittlerweile 0,4% gibt, wenn ich bei Smava einen Kredit aufnehme. Das ist natürlich irgendwo schon eine gewisse Art der Perversion, die wir hier haben. Das Ding ist, wenn die Zinsen wieder anziehen, dann werden über kurz oder lang auch die Preise wieder fallen. Das ist eine normale Geschichte. Allerdings habe ich mir das gerade jetzt angeguckt, seit 1984 fallen die Preise komplett runter. Die steigen auch mal wieder 0,2 hoch, aber dann fallen sie auch wieder. Seit 1984 haben wir eine komplette Kurve nach unten, was die Zinsen angeht. Gut, wir sind jetzt irgendwo im 0,Bereich. Ja, dann gehen sie eben wieder in den 1,Bereich oder in den 2,Bereich. Aber selbst das ist nicht großartig schwierig. Schlimm wird es, wenn sie die 5 überschreiten. Dann ist natürlich das Thema Wertsteigerung gegessen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Wohnen wird immer teurer. Also auch die Mietpreise ziehen an. Und es ist ja nicht so, wenn jetzt die Zinsen auf 5% runtergehen, dass die Mieten dann fallen. Sondern es ist eher so, dass die Mieten sich selbst dann nach oben bewegen könnten, weil viele Leute vielleicht ihr Eigenheim verlassen müssen, dieses verkaufen müssen, weil einfach eine Anschlussfinanzierung nicht mehr funktioniert. Ich denke, dass eine Mietsteigerung bei Immobilien, wenn man das auf die letzten Jahre betrachtet, immer drin war. Also ich kann jetzt bis 54 zurückgucken. Es ist immer, auch natürlich aufgrund Inflation und so weiter, immer eine Mietsteigerung, eine Wertsteigerung im Objekt drin gewesen. Mhm.
Und für den Oliver jetzt, der hat jetzt da ja seinen Plan und der möchte das jetzt auch gerne so nutzen, dass er eben nur einen Teil der Immobilie auch selbst finanziert. Wie sind für ihn jetzt so die ganz praktischen Schritte, die er jetzt als erstes gehen muss? Also geht er einfach zum Banker und sagt, oder erzählt ihm seinen Plan oder wie läuft das
an? Also als erstes geht er natürlich zu seinem Banker und sagt, lieber Banker, ich bin dein Freund Oliver und ich bin seit ganz vielen Jahren guter Kunde in diesem Hause und ich habe jetzt 750.000 Euro, wie du weißt. Ich möchte mir jetzt eine Immobilie kaufen, wie viel darf ich? So, und ein Banker, der keine Ahnung hat, sagt, ja, 750.000, das ist dann die falsche Zahl. Wie gesagt, er muss mit seinem Banker zusammen ein Konzept aufstellen, wie viel darf er? Und wenn er dann weiß, ich darf für 1 Million, 2 Millionen, 2,5, 1,7 oder wie viel auch immer, sucht er sich in diesem Preisspektrum, immer plus 100.000 vielleicht, eine Immobilie, wo einfach der Zustand passt, wo der Faktor passt. Faktor komme ich gleich drauf. Und wo die Mietverträge passen. Ganz, ganz viele Leute achten nicht darauf, dass viele Mietpreise noch alt sind. Ich habe das letztens auch gehabt. Ich kriegte hier eine Mietliste auf den Tisch. Der Faktor war exorbitant. Der Faktor war 23. Das ist viel zu teuer. Aber ich habe eben auch gesehen, dass wir Mieten von 3,84 Euro auf den Quadratmeter haben, wo wir in Hannover normalerweise 7 Euro haben. Das hat nichts mehr mit Realismus zu tun. Das heißt, dann rechne ich nicht mit einem 23-fachen Faktor, sondern wenn ich dann die Preise wirklich auf kurz oder lang anziehe, bin ich dann eigentlich eher bei einem Faktor 17, 16. Und das ist ein geiler Faktor. Ich sag mal so, 19 ist schon so die Grenze. Dann macht schon keinen Spaß mehr. Das ist so die 5%-Grenze. Mhm. Dann kommt es natürlich noch darauf an, habe ich ein abgeschlossenes Mehrfamilienhaus oder habe ich habe ich einzelne Wohnungen, da muss man das ein bisschen differenzieren. Bei Wohnungen muss man die weiteren dort kommenden Preise dann noch im Auge behalten, also die weiteren Kosten im Monat im Auge behalten.
Was hat das mit diesem Faktor auf sich? Also wie berechnet er sich?
Das ist eigentlich, kannst du sagen, was in Faktor 19 bedeutet, das, was der Mieter aktuell an Miete zahlt im Jahr mal 19, da ist der Kaufpreis. Und je höher der Faktor ist, desto teurer ist letztendlich das Objekt, beziehungsweise wenn die Mieten zu gering sind, hast du immer einen hohen Faktor. Mhm. Wenn du aber jetzt eine Miete komplett ausgereizt hast, das heißt, du hast eine Miete bei einem Mietpreisspiegel von, was weiß ich, 6,70 Euro und du hast sie schon auf 7 Euro gepusht, dann kriegst du sie nicht mehr auf 8 oder auf 9 oder schwierig auf 8 oder auf 9. Das kriegst du dann nur noch, wenn du Investitionen machst. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich baue dir jetzt einen Whirlpool ein, ich baue dir eine Sauna ein, ich mache eine energetische Dämmung, die sowieso mal Schwachsinn sind. Ich mache dir ein neues Badezimmer rein oder ich, was weiß ich, bau dir eine Schaukel irgendwo ein oder irgendeinen Kram, keine Ahnung. Also man kann ja Wohnungen totsanieren, wenn man das möchte. Es muss eben immer in Relation zur Miete bleiben.
Bedeutet diese Problematik, die sich stellt, wenn die Mieten niedrig sind und man einfach diese Immobilie kaufen möchte, übernimmt man ja meistens die Mieter, gehe ich mal von aus.
Der Mietvertrag bleibt 1:1 so, wie er geschlossen ist.
Genau, und dann hätte man sozusagen bei sehr niedrigen Mieten das Problem, dass man einfach wenig Geld bekommt.
Ja.
Und das ist schwierig
erhöhen. Du kannst erhöhen, je nachdem, ob es ein Gebiet ist, was der Mietpreisbremse unterliegt oder nicht, kannst du bis zu 15% in 3 Jahren erhöhen, beziehungsweise bis zu 20% außerhalb der Mietpreisbremsen. Du darfst bei einer Mietpreisbremse maximal den Mietspiegel um 10% überschreiten. Und du musst eben auch aufpassen mit Staffelmietverträgen oder ähnlichem. Wenn du außerhalb einer Mietpreisbremse bist, dann ist es egal. Kannst du machen, was du willst. Aber auch dann darfst du nur um 20% ranziehen. Da ist immer das Sinnvollste, weiß ich nicht, wenn die Leute ausziehen. Jetzt würde ich jetzt aber keinen dazu irgendwie auffordern, das Haus anzuzünden oder so. Das geht natürlich nicht.
Das wäre nicht so freundlich.
Also du musst eben gucken, wenn du, was weiß ich, wenn du Oma Paschulke hast, die 3,84 Euro zahlt, die wohnt da seit 50 Jahren, dann kannst du nicht rausschmeißen. Das ist eine Sache, das funktioniert einfach von der, das macht man einfach menschlich nicht. Du kannst aber Oma Paschulke sagen, ja, wir ziehen jetzt um 20% an, dann kriegst du 72 Cent mehr Miete, dann bist du bei 4,50 Euro. Ist auch noch 25% zu wenig.
Und diese Mietpreisbremse führt, von meinem laienhaften ersten Verständnis jetzt, klingt das für mich immer ein bisschen so, als würde sie dazu führen, dass man weniger in die Immobilie investiert, ja, weil man weiß, dass man sowieso nicht mehr Miete nehmen kann.
Richtig. Die Mietpreisbremse ist das Dümmste, was man machen kann. Danke, liebe SPD, dass ihr die Mietpreisbremse erfunden habt und uns damit die Arbeit noch komplizierter und schwieriger gemacht habt. Deswegen darf man auch nicht SPD wählen, aber das ist ein anderes Thema. Also es ist so, die Mietpreisbremse greift dort ein, dass sie sagt, ihr dürft nur, was ich eben sagte, 10% über der ortsüblichen Miete nehmen. Jetzt ist die Frage, was ist die ortsübliche Miete? Da guckt man in den Mietspiegel. Das Problem ist, der Mietspiegel arbeitet teilweise mit Zahlen aus 2014, 2015. Super aktuell, yippie, yay. Jetzt frage ich mich, wenn ich nur, Beispiel 6,70 Euro hatte ich eben gesagt, wenn ich jetzt nur 6,70 Euro für meine Wohnung nehmen darf, warum sollte ich dem denn ein neues Badezimmer einbauen? Bringt mich ja nicht weiter, kriege ich kein Geld für. Warum sollte ich irgendwas Tolles am Haus machen? Da gibt es ja nur die Möglichkeit, dass man sagt, ich dämme jetzt die ganze Bude durch, was sich niemals lohnt. Dämmungen amortisieren sich in der Regel nach 40 Jahren. Leider hält eine Dämmung nur zwischen 20 und 25 Jahre, deswegen ist auch das völliger Kokolores. Es sieht so aus, dass die energetische Sanierung zu 11% auf den Mieter umgeschlagen werden kann. Das heißt, ich habe jetzt Kosten von 10.000 Euro, oder komme ich gar nicht mit hin, ich habe jetzt Kosten von 30.000 Euro, davon kann ich mir 11% runterrechnen und die kann ich dann aufs Jahr verteilt auf die Mieter umlegen.
Klingt erstmal relativ wenig.
Ist aber, wenn man es richtig macht, relativ viel. Also wir hatten eine Sache, da haben die so massiv energetisch saniert, also beziehungsweise sie haben es angedroht, die Mieter sind dann von alleine ausgezogen und dann braucht er nicht mehr zu sanieren, weil dann hat er neue Mietverträge gehabt. Da war einfach das Problem, die haben so viel sanieren wollen, dass die Käuferin damals, die Mieterin der Wohnung mich anrief und sagt, Herr Fässer, vielen Dank für den neuen Eigentümer, den Sie uns geschickt haben. Ich wollte sagen, ich spare jetzt 20 Euro Nebenkosten. Sag ich, das ist doch total super. Sagt sie, ja, aber ich zahle jetzt 140 Euro mehr Miete. Ist total toll. Also eigentlich habe ich unterm Strich jetzt 120 Euro mehr. Das heißt, ich zahle jetzt 30% insgesamt mehr auf meine Gesamtmiete, weil die eben alles mögen. Die haben noch einen Fahrstuhl eingeplant. Die haben energetische Sanierung eingeplant. Die haben alles Mögliche eingeplant bei der Bude. Nach dem Mieterhöhungsschreiben war die Hälfte vom Haus leer. Fanden die dann ganz toll, haben dann aufgeteilt und weiterverkauft und sehr viel Geld damit verdient. Das ist aber nicht unser Ziel. Wir wollen vernünftig bleiben, wir wollen menschlich bleiben. Ich sage mal, Mieter sind kein Freiwild. Aber dass dann ein Vermieter irgendwann sagt, warum soll ich in die Hütte investieren? Ich darf es ja trotzdem nicht erhöhen. Das ist natürlich klar. Oder eben, die schmeißen raus und sagen, wir sanieren jetzt komplett. Und dann stehen draußen ja die Leute mit dem Schild, oh, die bösen Gentrifizierungen und die bösen Investoren, Heuschrecken. Also letztendlich, ich sage das immer ganz offen, wenn jemand in einem bestimmten Viertel sich die Miete nicht leisten kann, dann muss er in ein anderes Viertel ziehen. Das hört sich total hart an, aber ich frage mich immer, warum müssen alle Menschen aus ganz Deutschland in München und in Berlin wohnen? Das tun die doch sowieso nicht. Ich kenne auch Menschen, die wohnen in Görlitz. Ich kenne auch Menschen, die wohnen in Burgdorf oder in Lehrte oder in Duisburg. Ich glaube, in Duisburg gibt es keine Mietpreisbremse, in Marxloh oder sowas. Warum müssen die alle direkt in der Innenstadt wohnen? Und es sind einfach die falschen Signale der Politik, die da geschaltet werden, dass man sich wirklich überall einmischen kann. Es kann nicht jeder gerettet werden.
Heißt, die Politiker nutzen das wahrscheinlich einfach sehr stark natürlich auch für die Werbung für sich selbst, ja, weil ich denke, sowas wie eine Mietpreisbremse, also, das klingt in den Ohren von vielen Menschen erstmal sehr schön, weil viele Menschen einfach Mieter sind und dadurch dann...
Mein Freund Heiko Maas, Justizminister aus Deutschland, hat in seinen 4 Jahren es geschafft, diverse Verfehlungen zu haben. In seinem Fußballverein, wo er Schatzmeister war, sind irgendwie, weiß nicht, zig 10.000 Euro verschwunden. Keiner weiß, wo es ist. Ist für einen Justizminister auch nicht schlimm. Es werden Gesetze ersonnen, die völlig an Grundgesetz oder Europarecht vorbeigehen, wie zum Beispiel das Bestellerprinzip, wo ich auch immer noch im Klageverfahren bin. Ich habe gegen das Bestellerprinzip damals geklagt. Wo es etliche Sachen, dann steht man da und man muss ja in seinen 4 Jahren mal irgendwas geschafft haben. Und dann sagt er, ja, der Verbraucherschutz, der ist uns so unglaublich wichtig, lässt aber gleichzeitig, während er noch das Bestellerprinzip verabschiedet, seine Wohnung über einen Makler damals vermieten und den Mieter die Quotage zahlen. Will er mich verarschen? So, und es ist einfach so eine Sache, dass man hier einen Aktionismus geführt hat. Man muss jetzt irgendjemanden retten, dann retten wir heute mal die Mieter. Was die Leute aber gar nicht sehen, und das ist das große Problem an der Sache, es gibt auch Hartz-IV-Empfänger. Es gibt auch eine alleinerziehende Mutter. Es gibt auch einen Geringverdiener. Und der steht jetzt da und sagt, ja, ich habe jetzt das Problem, ich kriege gar keine Wohnung mehr. Dass die Leute sowieso, gerade dieser Bereich der Gesellschaft, immer Schwierigkeiten hat, Immobilien zu finden, klar. Aber es ist noch schwieriger geworden, für die eine Immobilie zu finden. Und dafür, dass die SPD ja eine volksnahe Partei für den kleinen Mann ist, wie es so schön heißt, haben sie genau diesen kleinen Mann voll in den Arsch getreten.
Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade durch die Mietpreisbremse natürlich eine Wohnung auch viel mehr Anwerber bekommt, die dort gerne wohnen möchten. Klar. Und wen sucht sich der Besitzer der Immobilie aus? Den mit der besten Bonität vermutlich.
Den mit der besten Bonität, den mit dem größten Einkommen. Genau den, der sich die Wohnung nicht nur für 6,70 Euro, sondern auch für 9,50 Euro geleistet hätte.
Das war nämlich auch so mein Gedanke. Gut, ja, sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, wir kommen noch mal ein bisschen zurück auf den Oliver.
Ja, gerne.
Der jetzt, ja, den Kredit, also er hat jetzt abgeklärt mit seinem Banker, dass er da auch einen Kredit bekommt. Mit meinem wegen einem gewissen Anteil Eigenkapital. Und ja, kann sich jetzt auf die Suche machen nach seiner ersten Wohnung. Wie macht er das? Sucht er sich jetzt direkt einen Makler raus? Worauf achtet er dabei? Oder macht er das erstmal alleine?
Ich sag mal, wir kriegen natürlich oft Anfragen. Guten Tag, Herr Fässer, mein Name ist Müller-Meyer-Schulze. Ich möchte gerne ein Mehrfamilienhaus kaufen. Nehmen Sie mich doch mal auf die Liste. Diese Liste ist lang. Oliver sollte verschiedene Sachen machen. Er sollte auf der einen Seite durch die Stadt gehen. Und zwar durch die Stadt gehen und nicht fahren. Und einfach mal seine Augen offen halten. Einfach mal mit Menschen ins Gespräch kommen, um zu gucken, wo er gegebenenfalls bei einem Mehrfamilienhaus sieht, dass da irgendwas passiert, dass da Leute einziehen, dass da Leute ausziehen. Einfach mit Leuten sprechen. Wie sieht's aus? Wer ist denn euer Vermieter? Würde der vielleicht kaufen? Leute auch direkt anschreiben. Natürlich auch Makler anschreiben, aber eben auch im Scout, bei eBay Kleinanzeigen, bei Kaleido und wie die alle heißen, auch mal gucken, Suchprofile anlegen, Suchagenten automatisch anlegen, dass er immer die neuen Objekte kriegt. Und dann eben dadurch, dass er ja von seinem Banker, mit dem er schon gesprochen hat, natürlich sich schriftlich hat geben lassen, dass er vielleicht gut ist für, ich sage jetzt mal, 1,5 Millionen, bei einer Besichtigung eines Objektes auch sehr schnell reagieren sollte, nachdem er eben die Rahmendaten geprüft hat, wie zum Beispiel Mieten und was geht und was kann ich und ist das vielleicht unterbewertet, ist der Faktor passend, kommt für mich am Ende was raus, was muss ich noch investieren und so weiter. Und dem Makler dann mit seiner Zusage zusammen die Finanzierungsbestätigung für 1,5 Millionen oder dem Verkäufer die Finanzierungsbestätigung für 1,5 Millionen direkt auf den Tisch schmeißt. Ich will, habe ich ganz viele. Ich kann, habe ich weniger Kunden. Und damit ist er schon ziemlich weit oben auf der Liste. Er muss rumlaufen, er muss mit Leuten sprechen, das hatte ich gesagt. Er soll einfach mal sich bewegen. Er soll aber auch nicht das erste Objekt unbedingt kaufen. Was aber gar nicht geht, ist erstmal probeweise, so einen hatte ich letztens gesehen, da bin ich fast ausgerastet bei Facebook. Ja, ich habe mir überlegt, ich gucke mir jetzt erstmal 50 Immobilien an, die mich überhaupt nicht interessieren, um zu wissen, wie ein Makler überhaupt arbeitet. Natürlich, wir Makler sind Maschinen, haben auch kein Privatleben und werden dafür bezahlt, von irgendwelchen ominösen Mächten fremden Menschen ein Entertainment-Programm zu bieten, damit sie sich ein Objekt angucken können und damit sie Kurzweil haben und wir geben auch gerne noch Kaffee und Kuchen dazu auf Anfrage. Sowas geht gar nicht, ist voll scheiße. Deswegen, was das angeht, laufen, gucken, zuschlagen, für sich selber ein gutes Bauchgefühl haben. Wenn er sagt, okay, die Bude ist total hässlich und ich identifiziere mich mit dem Haus nicht, dann soll er es nicht kaufen, dann soll Oliver das nächste Haus kaufen. Und wenn er das nicht heute kauft, dann kauft das in 3 Monaten. Olli hat 750 Scheine auf der Kante. Dann hat er eben bis dahin noch 746 auf der Kante, weil er 4 Mille ausgegeben hat. Ist auch scheißegal. Olli hat alle Zeit der Welt, sich so ein Objekt zu kaufen. Ich kenne bestimmte Leute, die schon über Jahre bei mir suchen, die immer noch nichts gekauft haben. Finde ich ein bisschen inkonsequent, aber auf der anderen Seite, gut, das ist ja deren Entscheidung. Sie müssen ja dann, ich sag mal, den Weg für sich finden und für sich die Entscheidung treffen, das ist jetzt das richtige Objekt. Aber ihr solltet nicht zögern. Wenn ihr das Objekt habt, das Objekt spricht euch an, dann setzt alles dran, es zu kriegen.
Und Empfiehlst du jetzt jemanden, der vielleicht bis dahin auf ja, unternehmerisch unterwegs war und jetzt zum ersten Mal halt in eine Immobilie investieren möchte, dem empfiehlst du wahrscheinlich nicht dann direkt die das komplette Kapital auf den Kopf zu hauen und meinetwegen eine große Millionenimmobilie?
Es kommt darauf an, was er machen will. Also er kann natürlich jetzt mehrere kleine kaufen, er kann eine große kaufen. Wie gesagt, das ist dann von der Verwaltung her einfacher, eine große zu kaufen. Er kann sagen, ich gebe jetzt nicht 750 von meinem Eigenkapital weg, ich gebe nur 375 weg oder 500 oder was auch immer. Ich bilde mir ein kleines Polster. Ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe auch mal irgendwann sozialversicherungspflichtig gearbeitet. Ich habe letztens meinen Rentenbescheid bekommen, ich kriege 99 Euro irgendwann mal, wenn ich 65 oder 67 bin. Was soll ich mit 99 Euro? Kann ich mir eine Tüte Suppe verkaufen. Mir ist also klar, dass ich privat vorsorgen muss. Und privat vorsorgen tue ich dadurch, dass ich selber eben Objekte kaufe, dass ich weiß, ich habe aus meinen Mieten einen Cashflow, der aber auch so gestrickt ist, dass ich nicht pleite gehe, wenn auf einmal alle meine Mieter ausziehen würden. Selbst dann könnte ich diese Sachen tragen. Und das ist immer wichtig. Man darf nicht voll aufs Risiko gehen. Wenn ich aus einer Wohnung 22,50 Euro am Ende an Cashflow habe, Alter, dann lass die Finger davon. Dann geht Pfandflaschen sammeln in der Zeit, verdient da mehr Kohle mit. 22,50 Euro für ein Risiko von, ich sag mal, 100.000 Euro, das ist völlig bescheuert. Dann spielt für den Kurs, spielt Lotto oder sonst was, da habt ihr mehr von. Es ist hier wirklich so, dass die Leute das Risiko abwägen müssen. Und deswegen, wenn einer mir sagt, ich mache eine 102% Finanzierung als Kapitalanlage, dann haue ich mir die Hand vor den Kopf. Das funktioniert nicht. Geht mit Eigenkapital ran oder lasst es. Mhm.
Und was sind dann bei der Wohnungssuche so die größten Fehler, die man machen kann?
Zu teuer einzukaufen natürlich, zu schrottig einzukaufen oder in einen Rechtsstreit hin einzukaufen. Also wenn er einen Mieter hat, der sowieso schon die Miete gemindert hat oder sowas, dann wird er nicht euer bester Freund. Wenn ein Mieter auch bei einer Neuvermietung, ich habe bei mir die Strategie, dass ich sehr, sehr einfache Wohnungen kaufe. Bei mir gibt es keinen Luxus. Bei mir gibt es also einfache Wohnungen für einfache Menschen, die in einem sehr einfachen Zustand auch sind. Und ich habe immer das gleiche Klientel. Bei mir ist immer Hartz IV vor der Tür und ich höre immer, oh, und unser letzter Vermieter, so ein Arschloch. Und wir hatten ganz viel Schimmel und über haben den verklagt. Ja, schön, dann such dir eine andere Wohnung. Bei mir ziehst du nicht ein. Also kauft euch diesen Stress nicht. Das andere, was du eben gesagt hattest, was ist, wenn das jetzt ums Kapital geht, was ist sein Ziel auf Zeit? Will er nochmal neu durchstarten mit einem anderen Investment? Will er nochmal irgendwelches anderes Geld investieren? Will er jetzt diese Wohnung zur Alterssicherung haben? Will er sie zur Wertsteigerung haben? Will er sie einfach als laufenden Cashflow haben? Was auch immer. Ich habe es bei meinen Wohnungen immer so gemacht, ich nehme alles, was überbleibt aus dem Cashflow, das schmeiße ich mir auf ein bestimmtes Konto. Und wenn dieses Konto wieder voll genug ist, dann gehe ich mit diesem Geld wieder los und kaufe mir ein neues Haus, eine neue Wohnung, eine neue Immobilie oder investiere das irgendwo. Ich fasse dieses Geld nicht an. Ich nehme die Nebenkosten, werden von Konto 1 gezogen, die Eingänge gehen aber auf Konto 2 und Konto 2 ist das Konto, was Spaß macht, weil Konto 2 ist das Konto, was unterm Strich wirklich nicht nur Rendite, sondern auch wirklich Gewinn ist. Das macht Spaß.
Mit diesem Geld kannst du spielen, steht dann sozusagen über dem Konto drüber?
Ja, ich habe dann auch mal von diesem Geld habe ich auch mal ein paar tausend Euro bei Mintos reingeschmissen, einfach Diversifikation betreiben und gesagt, okay, ich investiere jetzt Kohle. Und dann habe ich bei Mintos gemerkt, da kannst du Mintos ist ein Darlehens.
Ich bin auch investiert.
Okay. Ja. Bei Mintos ist es so, da kannst du in Euro investieren, das fand ich toll, bis ich gemerkt habe, dass man auch in, ich weiß gar nicht, welche georgische Lei oder sowas ist das. Ich habe jetzt in Georgien, ich weiß nicht mal wo genau, wo das ist, das ist ganz weit weg. Ich habe also auch in Georgien investiert, ich habe in Dänemark investiert, ich habe in, was waren das andere, Polen oder sowas investiert, ja. In Tschechien. Ganz ehrlich, die Leute kommen hier an und sagen, hey, ich habe voll die geile Immobilien gefunden, die macht 2,2%. Ich sage, ja geil, ich habe Mintos, ich mache 17,9%. So, und das ist dann Geldanlage. Ja. Nicht gut, nur auf eine Sache.
9 ist schon ordentlich. Ich bin bei 10%, glaube ich, bei Mintos.
Du musst nach Georgien gehen.
Ich glaube, ich habe ein bisschen was nach Georgien investiert.
Also in Deutschland habe ich 11,6, kann ich sagen. Stark. Also es ist so, ganz wichtig ist Diversifikation. Was ist, wenn irgendwann die Leute, was weiß ich, Heiko Maas wird die nächsten 500 Jahre hier Justizminister und sagt irgendwann, jeder, der in einer Wohnung wohnt, dem gehört die Wohnung jetzt automatisch, weil wir beschließen das jetzt. Sondern ist die Kohle weg. Also das heißt, man muss immer irgendwo natürlich das Ganze so ein bisschen verteilen. Und aus dem Grund sage ich, macht ein bisschen Mintos, macht ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Immobilie, macht ein bisschen irgendwas anderes. Ich halte zum Beispiel, verstehe ich Bitcoin nicht, deswegen mache ich davon nichts. Macht nur das, was ihr versteht. Und wenn ihr Immobilie nicht versteht, dann sucht euch einen, der Immobilie versteht und der euch das erklärt oder der euch an die Hand nimmt. Es ist so ein Thema, Netzwerken ist wichtig. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von FBA. Ich finde das voll spannend, aber ich verstehe das nicht. Deswegen lasse ich die Finger davon. Wenn ich aber jemanden habe, der mir das erklärt, dann kann ich mich damit beschäftigen. Das Gleiche ist mit Immobilie. Wenn ihr eine Immobilie nicht versteht, das sind nicht nur vier Wände und ein Dach. Das ist ganz viel anderer rechtlicher Kram. Dann fragt jemanden. Dafür gibt es zum Beispiel Makler.
Ich fand, was du vorhin angesprochen hast, noch sehr interessant mit diesen verschiedenen Konten, dass du eben das Geld auf dem Konto so legst, dass du sozusagen nicht selber vor dir siehst, dass du sozusagen deine Gewinne eben, ich glaube, das macht einen riesigen Unterschied. Wenn man so ein Konto, man geht ins Konto rein und sieht dann irgendwie so einen riesigen Betrag da stehen, man bekommt einfach automatisch unterbewusst dieses Gefühl, ah, ist ja alles easy, ich habe ja so viel Geld hier. Und ich brauche eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Und man vergisst halt voll, dass da
irgendwie steuern. Genau, das Ding ist ja, die Gelder, die bei mir eingehen, sind ja Warmmieten. Das heißt, da sind Hausgelder dran, da sind Heizkosten dran, da ist Wasserkosten dran, da ist Grundsteuer dran, da ist Müllkosten dran. Dieses Geld lasse ich aber immer von meinem ganz normalen laufenden Konto runtergehen, weil es mich dann nicht großartig mit belastet. Klar, es ist natürlich ein bisschen Kosten, die ich dann jeden Monat nochmal habe. Die fallen aber im Gesamtportfolio, sage ich mal, nicht großartig auf. Aber auf der anderen Seite lege ich mir die Warmmieten zur Seite. Und das ist, glaube ich, das, was spannend ist. Jetzt hatte ich natürlich eine kleine Anekdote. Ich ging zu meiner Bank. Das Konto ist bei einer anderen Bank geführt, als bei der, wo ich normalerweise bin. War bei der Santander. Ich gehe zu Santander und sage, ich brauche für das Konto meine Kreditkarte. Und dann guckt er, sagt, nee, Herr Fässer, kriegen Sie nicht. Sie kriegen ja nur Hartz IV. Ich sage, was? Und dann sagt er, nee, Sie haben nur Eingänge von Hartz IV. Deswegen kann ich Ihnen das Konto nicht geben. Und ich sage, verstehe ich jetzt nicht. Bis ich dann gemerkt habe, was er meinte. Ich lasse mir die Mieten immer direkt vom Arbeitsamt abtreten von meinen Hartz IV-Mietern. Das bedeutet, dass immer natürlich schön am Monatsersten oder beziehungsweise am 28. ist es immer, die Eingänge kommen, Bundesagentur für Arbeit. Und das hat er gesehen. Und er sagte, Herr Fässer, Sie sind Hartz-IV-Empfänger, Sie kriegen keine Kreditkarte. Ich hab dann nochmal die Bank gewechselt, weil der immer nur so komische Sachen auf meinem Konto gesehen hat. Der aber nie gesehen hat, dass ich irgendwie ja 35 Mal Hartz-IV im Monat bekomme. Und 35 mal Hartz-IV ist eben, ja, weiß ich nicht, nur möglich, wenn ich ganz viele verschiedene Pässe habe oder wenn ich irgendwie, ja, sinnvollerweise ganz viele Immobilien habe, die ich besitze und dafür einfach meine Mieten bekomme. Und das ist, wie gesagt, ein Thema mit diesem Geld. Wenn du 30, 35 Mal im Monat eine entsprechende Einnahme hast, dann kannst du dir eben auch relativ schnell was Neues dann kaufen. Ich habe eine etwas andere Strategie. Ich kaufe sehr, sehr viele Objekte aus Eigenmitteln. Einfach, weil ich auch mal ein Objekt drehe. Das heißt, ich verkaufe auch mal ein Objekt, wenn ich ein gutes Angebot bekomme. Ich drehe das auch mal. Und in dem Moment, wenn ich es finanzieren würde, hätte ich hier das Problem, dass ich eine ganz, ganz starke Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen hätte, die auch mal bis zu 10% des Immobilienwertes betragen kann. Und das ist nicht sexy. Und aus dem Grund ist eben viel bei mir nicht finanziert. Und das ist auch ein Thema, wo man sehr viel Geld mit verdienen kann. Ich hatte das jetzt gerade, ich habe mir eine Kirche gekauft. Und ich wollte da selber einziehen. Das ist so eine Kirche, wo ich 180 Quadratmeter Loft draus machen wollte. Total geil. Und ich erzähle meiner Freundin, boah, Mausi, ich habe eine Kirche gekauft, voll geil, 180 Quadratmeter Loft. Wir machen einen Swimmingpool, wir machen eine Sauna da rein, wir machen das total toll und Infrarotheizkörper und bla. Und total super. Sagt, ja, geil, wo ist die Kirche? Und ich sage, in Efern. Und sagt, wo ist das denn? Und dann habe ich ihr das erklärt, dass das eben so 27 Kilometer außerhalb von Hannover ist. Und sie fand das nicht so spannend. Und jetzt wird auch diese Kirche wohl ein Fix- und Flip-Objekt werden, weil diese Kirche eben nicht von meiner Freundin und mir, sondern wenn, dann ausschließlich von mir alleine bewohnt werden kann. Und die Welt ist immer klein. Jetzt war ich auf einem Maklerkongress und mir erzählt das einem Kollegen, sagt, hier, ich habe mir gerade eine Kirche gekauft. Sagt er, boah, meine Freundin, ne? Die hat eine Kirche entdeckt, die will sie kaufen. Ich versuche die ganze Zeit einen Eigentümer rauszufinden. Sag ich, echt, wo ist denn die? Ja, in Efern. Ich sage, ja geil, ist meine Kirche. Und er bot mir also das Doppelte meines Kaufpreises, was ich dafür bezahlt habe. Wenn ich das Ding finanziert hätte, hätte es überhaupt keinen Spaß gemacht. So sage ich, alles klar, drehe ich weg, weil ich werde da sowieso nie einziehen dürfen.
Ist das vielleicht auch für Oliver eine Alternative, dass er gar nicht unbedingt vermietet, sondern...
Ach, wenn Oliver Bock drauf hat, ich sag mal, mit 750 hat er natürlich das Ding, er kann sich, dann muss er aber lange suchen. Also da liegt der Gewinn im Einkauf. Da muss Oliver günstige Wohnungen suchen, dafür gehört sehr, sehr viel Erfahrung. Dann muss er günstige Wohnungen suchen und dann sehr, sehr schnell zuschlagen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich komme in ein Objekt und ich weiß sofort, so wird es aussehen. Ob es Grundrisse sind, die sich ändern, ob es einfach Einbauten sind, die es ändern, ob es die Gesamtsubstanz des Objektes ist. Nur bei der Kirche hatte ich überhaupt keine Lust, keine Idee. Da stand ich da 3 Stunden, also die Besichtigung, das war so eine Massenbesichtigung, dauerte 3 Stunden. Ich stand 3 Stunden in dieser scheiß Kirche und habe überhaupt keine Idee über diese Kirche gehabt. Und ich habe gesagt, ich kaufe die jetzt trotzdem, weil die ist gerade günstig. Dann habe ich zugeschlagen, weil ich dachte, diese Idee wird irgendwann kommen. Und 3 Tage später wache ich nachts auf und denke, du Idiot, Luxusloft. Und ich habe mal versucht, da Räume drin irgendwie zu bauen. Und dann war mir klar, ich mache den Loft raus. Dann habe ich mir das Video von Alex Fischer angeguckt, habe ein bisschen geklaut, wie er das eingerichtet hat. Also ich habe jetzt auch einen Koi-Karpfenteich geplant. Innen drin ist total wichtig, muss man
haben. Wer das Video nicht kennt, der Alex Fischer hat mal so ein Video zu seinem Loft auf YouTube hochgeladen und das ist einfach eine unglaublich coole Wohnung.
Genau, und meine sieht jetzt so ähnlich aus in meinem Kopf. Sie wird aber nie so aussehen, weil meine Freundin nicht nach Efern möchte. Janina, Efern ist die Welthauptstadt. Die ist sowas von zentral. Es gibt mehr als nur 2 Ortsschilder und 3 Häuser. Ne? Naja, also jedenfalls, es wäre eine Sache, wie heißt er, Oliver?
Genau,
Oliver. Die Oliver machen könnte.
Du hast gesagt, günstig.
Wenn er Erfahrung hat. Ja, ja, günstig. Also klar, im Einkauf liegt der Gewinn. Ne?
Siehst du Zwangsversteigerung, gerade wenn es ums günstig
oder so? Super, über Zwangsversteigerung kann man perfekt Objekte verkaufen. Man darf über Zwangsversteigerung keine Objekte mehr kaufen. Ich habe einen Fall gehabt, Peine. Peine ist auch scheiße. Peine ist ein Objekt gewesen, was liegt auf der einen Seite an der Bahnschiene. Und auf der anderen Seite ist ein Stahlwerk noch voll in Funktion. Also es ist sehr ruhig in dieser Straße. Und diese Straße ist auch wirklich von außerordentlich gut situierten Menschen bewohnt. Ich glaube, die Hartz-IV-Verdiener sind in dieser Straße die Könige. Nun ist es so, dort hatte ich ein Haus zu verkaufen. Das hatte 3 Wohnungen oder 4 Wohnungen drin, einen relativ großen Garten. Kostete, ich glaube, 70.000 oder 60.000 Euro. Das habe ich nicht verkauft bekommen, weil niemand dieses Haus verstanden hat. Vielleicht habe ich es auch falsch erzählt, ich weiß es nicht, aber es ist 2-3 Jahre her. In dieser Straße ist ein Objekt jetzt versteigert worden. Der Startpreis war 2.000 Euro für dieses Objekt. Das war auch ein Dreifamilienhaus. Problem an der Sache, vordere Fassade, teilweise eingestürzt, Garten halb so groß, alle 3 Wohnungen, es ist baugleich gewesen, alle 3 Wohnungen total zerstört. Ich bin also auf diese Zwangsversteigerung gefahren und dachte, dieses Haus kaufst du für maximal 5.000 Euro, weil kauft ja keiner. Und da war meine Idee, ich lasse es dann versteigern über die deutschen Grundstücksauktionen. Als der Preis bei 49.000 Euro war, bin ich gegangen. Ich bin aber bereits bei 6.000 Euro ausgestiegen, muss ich dazu sagen. Dieses Haus ist für, ich weiß nicht wie viel, aber deutlich über 50.000 Euro versteigert worden. Es haben sich 6 Leute massivst um dieses Haus geschlagen, wo ich so denke, ihr gottverdammten Idioten, warum kauft ihr denn nicht für 10.000 Euro mehr das komplett heile Haus direkt nebenan bei mir? Nein, ihr wollt es unbedingt ersteigern. Und ich habe jetzt gerade bei mir den Fall, ich habe von meinem lieben Freund Tobias Geiger, von Geiger Konzepte, das mal gehabt, dass wir auch über was Ähnliches gesprochen hatten. Da waren wir auf einer Versteigerung. Ich wollte die Wohnung mal für 11.000 Euro verkaufen. Das war totaler Schrott in Göttingen. Wirklich sozialer Brennpunkt. Ihr könnt sozialer Brennpunkt Göttingen googeln. Dann seht ihr dieses Haus, um das es geht. Das ist wirklich der Suchbegriff für Google. Ich wollte Wohnungen da verkaufen. Die kosteten 11.900 Euro. Es hat niemand diese Wohnung gekauft. Es hat aber jemand diese Wohnungen komplett unbesichtigt ersteigert für 19.000 Euro. Und ich dachte, was ist denn los mit euch? Und da kam die Idee, dass Tobias sagte, lass uns doch mal eine Wohnung spaßeshalber über eine Zwangsversteigerung verkaufen. Ich habe eine Wohnung in Celle. Die bringt keinen Cashflow. Die ist scheiße. Die habe ich versucht zu verkaufen, aber keiner hat sie gekauft. Ich habe sie damals sehr günstig gekauft und ich habe diese Wohnung nun... Ich habe vergessen, Hausgeld zu bezahlen, über mehrere Monate vorsätzlich. Ich habe es geschafft, dass diese Wohnung nun von der Hausverwaltung versteigert wird. Und der Gutachter kam und machte eine Blindbesichtigung, weil ich wirklich an dem Tag keine Zeit hatte. War das Dümmste, was ich machen konnte. Aber selbst dann habe ich einen Wert, einen Verkehrswert von 26.000 Euro aufgerufen bekommen. Ich muss dazu sagen, ich hatte die Wohnung im Verkauf, im Freiverkauf, für 20.000 Euro inseriert. Hat sie aber niemand gekauft. Ich gehe davon aus, dass diese Wohnung für deutlich über 30.000 Euro versteigert wird. Ich werde es abwarten und wenn das klappt, dann verkaufe ich, glaube ich, meine Wohnung nur noch über Zwangsversteigerung. Also es ist eine geile Idee von Tobi gewesen, der hat echt was drauf gehabt oder hat auch echt was drauf.
Pass auf, das werden jetzt alle übernehmen und irgendwann gibt es nur noch
Zwangsversteigerung. Immobilien-Scout geht pleite, es wird nur noch versteigert.
Und dann wiederum werden natürlich auch die normalen Verkäufe wieder attraktiver.
Ja, es ist einfach das eBay-Prinzip. Die Leute denken, du kannst bei einer Zwangsversteigerung mega Schnäppchen machen, weil du eben nur 50% oder 70% bieten musst. Ich habe bei Zwangsversteigerung schon mega Schnäppchen gemacht. Ich habe das ist der Oberhammer gewesen. Der Termin war zwar veröffentlicht, aber nur online. Aber er war irgendwie nirgendwo anders veröffentlicht. Und keiner hat ihn gesehen. Es war nicht bei Scout, nicht bei sonst was. Und es war relativ schnell wieder von der Seite runter. Ich habe ein 4-Familienhaus in der Gegend um Helmstedt, in einem sehr schlechten Zustand, ja, ein 4-Familienhaus ersteigert für 2.450 Euro. Und ganz ehrlich, da kriege ich hier in Hannover nicht mal einen Stellplatz für. Und dieses Vierfamilienhaus, davon sind zwei Wohnungen überhaupt nicht vermietbar, aber zwei Wohnungen sind vermietet, das sind kleine Wohnungen, aber die bringen mir eine monatliche Einnahme von 360 Euro kalt. Also wir reden hier nicht mehr über Rendite, wir reden einfach nur noch über wirkliches Geld verdienen. Das ist aber eben, weil ich mich den ganzen Tag mit Immobilien beschäftige. Wenn ich das so ein bisschen Larifari nebenbei mache, dann wird mir so eine Sache nicht unbedingt über den Weg laufen. Hm. Ne? Also es ist einfach ein bisschen zocken.
Ich finde es trotzdem auch schön zu hören oder spannend zu hören, dass es auch wirklich solche Fälle noch gibt. Ja. Gerade weil es ja die große Masse einfach ist, die sich voll gegen die Immobilien verschworen hat und meint, da kann man gar nichts mehr
machen. Ach, die Leute machen doch Fehler. Die Leute suchen doch alle in Berlin oder in München oder in Hamburg Immobilien. Dann wundern sich, wenn das Ding 37-fach kostet. Das ist doch völliger Blödsinn. Geht aufs Land. Super. Also Hildesheim. Ich habe ganz viele Objekte im Bereich Hildesheim, aber nicht Hildesheim Stadt, sondern Hildesheim OT. Auf dem Dorf irgendwo, da kriege ich Renditen von 17, 18, 19, 20% und das ohne Probleme. Und oder man muss einfach auch mal ein bisschen dreist sein. Ne? Man muss ein bisschen zocken. Ich hatte ein Objekt gekauft, das war für 50.000 angeschrieben. Ich habe spaßeshalber zum Eigentümer gesagt, naja, 15 wäre ja wohl angemessen. Da sagt er, na gut, für 15 würde ich es auch verkaufen. Ja, habe ich natürlich zugeschlagen. Ich hätte aber auch 50 bezahlt. Aber der Mann brauchte keinen Makler, muss ich dazu sagen. Das war ganz wichtig. Makler sind voll blöd, hat er mir erklärt. Ich habe dann auch gesagt, ich bin kaufmännischer Angestellter. Irgendwo.
Ja, interessant. Ja, mega cool. Total wichtige Insights. Ich glaube auch sehr coole Tipps dabei. Ich denke auch für Oliver war viel dabei, auch wenn er ausgedacht ist.
Olli soll mich mal anrufen.
Genau, Oliver. Ja, zu dem Stichpunkt, wenn man wirklich irgendwie mehr zu dir erfahren möchte oder mehr von dir wissen möchte, wie kann man dich erreichen?
Auf der einen Seite natürlich auf der Internetseite www.fesser.de, schreibt man mit E in der Mitte. Auf der anderen Seite über den YouTube-Channel von mir, Sebastian Fesser. Einfach mal bei YouTube eingeben, da gibt es eben jetzt ab demnächst nochmal vernünftige Tipps, dann haben wir nochmal eine ganze Reihe Videos, was ist wichtig für Käufer, was ist wichtig für Verkäufer, was ist wichtig für Kapitalanleger, wie funktioniert F&F und eben sehr viele Hintergrundinfos, wo kann ich die billigste Küche kaufen, die aber eine Markenküche ist, wo kann ich dies, wo kann ich das, wie gehe ich mit Ausschreibungen um, also ganz, ganz viele Insider-Tipps einfach und ich glaube, mich macht sehr aus, dass ich ja auch mal sehr deutlich rede und dass ich auch mal sehr, sehr Klartext rede bei manchen Sachen, sodass eben jeder auch vielleicht für sich dann seinen Input irgendwo mitnehmen kann und erfolgreich investieren kann.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos.
Ja, sehr gerne.
Cool. Hast du zum Abschluss noch so den einen super genialen Tipp, den du noch nie irgendwem mitgegeben hast oder den noch kaum jemand kennt für Immobilieninvestoren?
Bringt euren Maklern Kekse mit oder Kuchen oder sowas. Die sind dann ganz glücklich, die armen Leute. Die haben nie was zu essen, weil sie den ganzen Tag immer im Auto sitzen und durch die Gegend fahren. Nein, Quatsch. Also es ist immer ein Thema, baut eine Bindung zu eurem Makler auf. Makler verkaufen sehr, sehr viele Objekte, die gar nicht inseriert sind. Und wenn ihr nur eine Nummer auf irgendwo von einem Telefonanruf seid, dann ist das nicht so cool. Macht einen Termin mit ihm, lernt ihn kennen. Macht euch unwiderstehlich. Das ist das Ding. Ich habe einen Kunden, den habe ich kennengelernt, weil ich mein Objekt nicht verkaufen konnte, weil ich es jemandem anders schon verkauft hatte und der war sehr traurig und sagte, Mensch, Fässerchen, ich suche aber und guck mal, ich habe dir mal meine Finanzierungsbestätigung mitgebracht und der gab mir einen Zettel, wo drauf stand, Herr Müller, Meier, Schulze ist immer gut für 1 Million. Und danach wusste ich, hatte dann kurz danach ein Objekt für 750.000 reingekriegt, passend für Olli, und habe gesagt, okay, den rufst du jetzt mal an. Und wir haben 3 Tage später beim Notar gesessen und das war einfach eine coole Sache. Er war super nett, er hat sich total gefreut, er hat am Ende nochmal, ich weiß gar nicht, hat er mir Geiles geschenkt. Was war denn das? So ein Mont Blanc-Kugelschreiber oder sowas? Ich fand das ganz cool. Und dann habe ich den natürlich im Hinterkopf behalten und dann waren das Sachen, mit ihm habe ich damals das schnellste Geschäft meiner Laufbahn gemacht. Ich saß bei einem Kunden, der sagte, Herr Fässer, ich will mein Mehrfamilienhaus verkaufen und zu dem Zeitpunkt saßen da auch 2 andere Makler. Und er hat einfach einen geilen Faktor gehabt. Der hat Faktor 15 gehabt. Es ist auch für Hannover ein Oberkracher. Und während der Eigentümer noch mit den anderen Maklern da stand, ging ich raus, machte ein Foto vom Objekt, habe das per WhatsApp an diesen Kunden von mir rübergeschickt, habe gesagt, hör zu, Faktor 15, Kaufpreis 1 Million, machst du es oder machst du es nicht? und ich kriegte 2 Minuten später zurück, sag dem Eigentümer, ich kaufe die Bude. Ist die in Ordnung? Sag deine ehrliche Meinung. Ich sag, ja, die ist super für den Preis. Schlag zu, Mietsteigerungspotenzial, das waren auch 5 Euro Mieter, Mietsteigerungspotenzial ohne Ende, eigentlich kostet die Kiste realistisch 13-fach, wollen was machen oder nicht? Und er sagte, mach einen Termin beim Notar. Ich ging also rein, während die anderen Makler ihm noch erzählten, wo ihre großen Vorteile sind. Ich sagte, du, die Bude ist verkauft, wir können hier morgen zum Notar. Die anderen Makler kotzten und ich war am nächsten Tag beim Notar.
Genial.
Ne? Und das gab, das ist eben noch das Ding, 60.000 Euro Provision für mich. Einfach überschnell. Und ein super geiles Haus für den Käufer.
Ja, ja, vielen Dank fürs Teilen und für die ganzen Infos heute. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Die Kirchenglocken haben gerade angefangen zu läuten.
Das ist ein Zeichen.
Ich weiß auch nicht genau, warum. Wahrscheinlich ist es ein Zeichen, dass wir jetzt schon zu viel geredet haben.
Es tut mir leid.
Mir tut es auch leid. Von mir vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, ebenfalls vielen Dank für das Interview. Hat mir Spaß gemacht. Und ich finde es ein super spannendes Thema insgesamt.
Jo, auch von mir noch einen schönen Tag, macht's euch gut und ciao, bis bald.